Was im Leben wichtig ist. Ein Podcast über Spiritualität mit Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink.
Willkommen zurück zu unserem Podcast, was im Leben wichtig ist. Willkommen zurück auch Pierre Stutz. Schön, dass du wieder dabei bist. Weißt du noch, welches Gebet dein Lieblingsgebet als Kind war?
Mein Lieblingsgebet, ich weiß nur noch so die ersten Worte. Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Mhm. Und das war für mich wirklich so eine Hilfe. Einfach so dieses Geborgensein. Ich hatte auch, schon als Kind konnte ich so Angst haben vor dem Dunkeln, vor der Nacht. Und diese Vorstellung, dass da so ein Engel mich behütet, das ist ein schönes Bild, das ich jetzt auch als kritischer Erwachsener auch noch gerne mitnehme. So.
Das finde ich sehr interessant. Ich habe da nämlich eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Mein Lieblingsgebet war, meine ich, das mit den 14 Engeln. Wer es nicht kennt, da betet man, dass in der Nacht 14 Engel um einen herum verteilt sind, die auf einen aufpassen, einen zudecken, wecken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das an meiner Fantasie als Kind gelegen hat, weil ich dann immer mir vorstellen konnte, dass diese Engel mich beschützen vor dem Monster unterm Bett oder so.
14 hast du gehabt. Boah, ja, und nicht nur eine.
Ja, ich gebe dir welche ab. Als ich dann älter geworden bin, hat sich mein Gebet dann natürlich entwickelt. Es ist eher zu einem Gespräch geworden mit Gott manchmal. Und ich habe aber festgestellt, je älter ich geworden bin, dass ich manchmal Probleme habe, so richtig zu artikulieren, was ich eigentlich sagen möchte, dass mir die Worte manchmal fehlen. Ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht erklären kannst, woran das liegen könnte, dass es für Kinder manchmal so einfach ist, irgendwas zu beten und für Erwachsene manchmal so schwer.
Ja, das ist ja so das Glück, dass Kinder halt so unbeschwert sind oder die können ja auch so voll in der Gegenwart sein oder beim Spielen. Da wird das ganze Leben gespielt und dann ist das lustig und traurig und alles ist möglich. Und ja, je mehr wir halt reflektieren, umso mehr können wir uns dann auch so im Weg stehen. Das ist ja das eine. Und darum finde ich es halt schön, dass auch jetzt in der christlichen Tradition in den letzten Jahrzehnten eben das stille Gebet, das Schweigen oder mit Gebärden oder Gebet als Tanz, dass das alles wieder entdeckt wurde oder Yoga als Gebet. Das müssen nicht nur Worte sein. Mhm. Und ich persönlich ebenso als rebellierender 68er Jugendlicher, ich bin froh, dass ich halt gewisse Gebetsverse mich geweigert habe, das zu beten. Mhm. Also schon als Jugendlicher, wo ich bewusst gemerkt habe, im Vaterunser, dieses wunderbare Gebet von Jesus, wo so viel drin ist, oder? Beim Beten, führe uns nicht in Versuchung, da hatte ich immer Widerstände. Was so einen Gott, der da hinter der Ecke steht und dann sagt, ah, Ätschi, Pätschi und so, oder? Und dann habe ich auf einmal mich mit dem auseinandergesetzt und seither, das ist jetzt also über 50 Jahre, seither bete ich auch in der Kirche, führe uns in der Versuchung.
Für uns in der Versuchung.
Ja. Okay. Ja. Und Sprache ist ja eine unglaubliche Fülle, aber das kann auch eine Verengung sein. Und darum, es gibt ja unendlich viele Gebete und da sollen wir eben uns auch eingeladen fühlen, dass wir sagen, nee, also da mache ich jetzt mal Pause. Das tut mir nicht gut. Dann kann ich ja etwas anderes beten, bis hin, dass ich mal eine Zeit lang halt ganz wenig Worte habe oder eben Tanz als Gebet, Musik, Singen, Körpergebet, da hat man ja Gott sei Dank jetzt wieder die ganze Palette gefunden.
Ja, es gibt ganz verschiedene Arten. Was ist Beten denn eigentlich überhaupt?
Ja, ich würde da gern wieder das Wort Resonanz verwenden, also in Beziehung sein, im Dialog. Jetzt mit dem Urgrund, wenn ich für das Wort Gott, das ja auch so belastend ist, würde ich sagen, so der Urgrund der Hoffnung oder die Kraft der Liebe, mit dir in Kontakt zu treten und das ganze Leben darin zur Sprache bringen. Aber es hat für mich sehr was Dialogisches. Mhm. Und mich zurechtfinden in meinem Leben. Ich persönlich, ich schreibe natürlich, ich habe schon hunderte von Gebete geschrieben und die meisten fangen mit diesen zwei Buchstaben du. Mhm. Du. Und ich wähle bewusst das Wort du, weil ich möchte, dass das ganz weit ist und auch interreligiös offen. Ich kann natürlich sagen, Gott, du bist uns Mutter und Vater. Ich kann sagen, du bist Quelle, du bist Urgrund. Es gibt da eben eine unendliche Fülle, da sollen wir ja nicht kleinkariert denken. Ich kann das alles zusammenfassen im Wort du, indem ich ausdrücke, ich bin verwiesen auf etwas, was über mich hinausweist. Und mein Leben, ich bin aus der Liebe geboren worden und ich werde wieder in die Liebe hineingeboren im Sterben. Und darum ist für mich Beten auch in Verbindung sein mit all den Menschen, denen ich so vieles verdanke. Mhm. Da gibt es keine Zeitgrenze mehr. Das sind Menschen, all meine Freundinnen und Freunde, die sind hunderte von Jahren alt, aber sehr präsent.
Welche Freunde meinst du denn genau?
Ja, zum Beispiel Teresa, also Teresa ja. von Avila, ist auch so eine kämpferische Nonne, die sagt, finde ich eine der schönsten Umschreibungen vom Gebet, Gebet ist wie das Zusammensein mit einem Freund, dem ich alles sagen kann, mhm. weil ich weiß, dass er mich liebt. Ja. Und das ist so ein Gegenpol zu diesen Gebeten, wo man so viel mit Sünde und wo man so sich klein machen musste und sich so mickrig und schlecht fühlen. Das gibt's natürlich auch, dass ich am Boden zerstört bin. Und das gehört natürlich auch dazu. Aber die Grundhaltung ist für mich, ich bin gesegnet. Gebet will eigentlich immer die Erinnerung in mir wecken. Du bist mit deinem liebenden Ja Gottes bist du unterwegs. Mhm. Was immer passiert, das wird nie mehr zurückgenommen.
Mhm. Gibt es denn eine Art, wie ich richtig oder falsch beten kann? Oder kann man da nichts richtig oder falsch machen?
Ich mag diese Worte nicht mit richtig und falsch, weil das ist halt sehr gefährlich, dass ich dann Urteile bewerte, dass ich mich über dich stelle. Ja. Ich weiß, was richtig ist. Wer weiß das schon? Etwas, was mir gut tun kann, kann dir überhaupt nicht gut tun. Mhm. Auch ein Psalmvers kann für mich beglückend sein und dir kann er Angst machen. Darum würde ich jetzt nicht Worte richtig und falsch verwenden. Aber wo ich schon, das ist auch Inhalt von vielen Gesprächen in der spirituellen Begleitung, ich achte darauf, eben, dass es nicht, was ich so sage, krankmachende Gottesbilder sind. Mhm. Also am Beispiel habe ich es vorhin gesagt, führe uns nicht in Versuchung. Das hat für mich was Krankmachendes.
Inwiefern krankmachend?
Es tut mir nicht gut, eben wenn ich denke, da ist einer Big Brother, ist watching you, und der guckt immer, ob ich da in die Falle reingehe. Da verkrampfe ich mich, da verliere ich mein ganzes Potenzial. Ja. Oder dieses kleinliche Beten, wenn ich fünfmal bete, dann muss er mir das geben. Mhm. Oder das sagt der Meister Eckhart, den ich auch immer wieder so zitiere, weil er mir ein Freund geworden ist, oder? Der sagt, zu viele Menschen lieben Gott nur so, wie sie eine Kuh lieben, nur so lange, wie sie Milch gibt. Oder dieses Berechnende.
Ja.
Das ist auch eine Gefahr, dass man denkt, ich gebe dieses Gebet in den Automat rein und es muss rauskommen, was ich will. Das mag verständlich sein, aber ich wünsche halt, dass wir da in eine weitere, liebevollere Beziehung kommen als so ein berechnendes Automatengebet.
Mhm. Wie betet denn so ein Profi wie du, will ich jetzt mal sagen, vielleicht zu dir persönlich? Oder fühlst du dich auch manchmal, wie ich es dann schon mal getan habe, wie ein Anfänger beim Beten?
ich möchte mich immer wieder wie ein Anfänger fühlen. Also ich möchte auch bewusst immer wieder suchend sein. Mhm. Oder ich möchte auf einmal wieder merken, ein Gebet, das lange getragen hat, nee, im Moment, ich kann es nicht sagen, aus x Gründen. Und dann finde ich auch was anderes. Was für mich eben Gebet, das ist ja so ein frommes Wort. Heute sprechen viele, ich tue es auch, von Meditation. Da ist ja der Ursprung des Wortes Meditation, heißt ja Sammlung, mich sammeln. Und ich versuche eben, mich immer wieder zu sammeln. Also nicht da mich völlig verzetteln in dieser Welt, oder? Sondern einen kleinen Moment, dieses Atmen, Schlüssel von jedem Gebet. Wie ich gesagt habe, am Morgen, ich stehe auf, versuche einen Moment stehen bleiben. Mhm. Und dann sage ich, merci la vie, danke Leben. Ja. Dann mache ich eine kleine, längere Yoga-Übung, weil das meinem Rücken auch sehr gut tut. Und das ist auch mein Gebet. Alles kann eine Möglichkeit sein, wo ich mich eben erinnere, dass es wichtig ist, im Leben zu mir zu stehen. Es ist wichtig, in Verbindung zu sein, auch für andere zu beten. Und es ist wichtig, darin den Segen Gottes zu erneuern. Das ist so mein Dreiklang. Gut mit mir sein, in dankbarer Verbindung mit anderen, im Beten für andere, das ist mir ganz wichtig. Wie gesagt, in einem anderen Podcast, ich zünde dann gerne Kerzen an. Mhm. Das ist für mich eine schöne Form, in eine Kirche zu gehen. Eine Kerze, zwei, drei, dann sage ich den Namen für Renate, für Gerd, weil ich da einfach sehr mit ihnen leide in schwerer Krankheit. Das ist auch Gebet. Also die Psalmen sagen eigentlich die ganze Palette. Da ist eben Danken, Ausflippen, dann ist es Weinen, traurig sein und dann Schöpfung, die Schöpfung als Gebet. Also die Vögel sind mein Gebet. Der Himmel ist mein Gebet. Alles betet. Verrückt, ne?
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? In deren Ausdrucksweise oder was meinst du genau damit?
Ich meine damit eben, dass der Himmel ein Geschenk des Himmels ist.
Ah, ja.
Würde ich mal sagen, dass die Vögel, eben, dass da eine Verbindung ist und dass all das eben auch ein Ausdruck sein kann, von meiner Grundglaubensüberzeugung, dass wir geschaffen sind von einem liebenden Du, das sich in einer Fülle von Formen ausdrückt, in den Vögel. Und wenn die Vögel zwitschern am Morgen, dann denke ich, ah toll, die haben schon angefangen mit dem Beten.
Ja,
also ist eben, das ist jetzt so was sehr Kindliches und das hole ich mir. Das möchte ich auch wieder mehr entdecken. Mhm. Ich kann ja total kritisch sein und alles analysieren. Das finde ich auch super. Aber also ich habe zum Beispiel von meinem Patenkind habe ich dann gelernt, dass die sich, als wir einen schönen Spaziergang gemacht hat, sich überall bedankt hat, bei den Bäumen, bei den Vögeln. Ich habe gescheit über Schöpfung geschrieben, aber wäre mir nicht in den Sinn kommen, da noch eben zu danken.
Ja, das ist total interessant. Ja, muss man vielleicht mal ausprobieren, das so aufmerksam alles zu betrachten. Wenn ich irgendwie die Verbindung zum Beten verloren habe, wie kann ich denn vielleicht wieder zurückfinden oder wie kann ich mein Gebet wieder vertiefen?
Große Frage. Komme ich mir wie ein Anfänger vor, ja. Weil ich würde sagen, der Atem. Du atmest in allem, was lebt. Also der Atem ist Gebet. Mhm. Und eben wenn du das, was du verloren hast, oder wo du merkst, nee, das kann ich nicht mehr, ich würde dem halt vielleicht noch ein bisschen nachgehen. Mhm. Und dann auf die Suche gehen, was würde tragen? Was würde dir helfen? Weil Gebet ist für mich nicht eine Pflichtübung, damit da irgendjemand da oben zufrieden ist mit mir, sondern Gebet ist für mich Lebenshilfe. Es geht darum, was hilft mir in dieser Welt, dass ich mich noch mehr verwirkliche zum Wohl der Gemeinschaft, zum Schutz der Natur. Was hilft mir da? Und wie gesagt, die einen Worte können mir eine Zeit lang eine Hilfe sein und dann kommt mir das alles so ein bisschen brüchig vor. Und dann würde ich sagen, such weiter. Es gibt viele tolle Bücher, wo man wieder, oder auch Gedichte, also, oder ein Song, ein Song, der dich anrührt. Das kann dein Gebet sein.
Ja. Gibt es denn für dich Situationen, in denen du gar nicht anders kannst, als zu beten? In denen du ganz automatisch ins Beten verfällst oder in denen das deine Rettung ist?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt getraue zu sagen, aber ich bin wirklich nach jahrzehntelanger Übung, eben ich versuche alles als Suche nach dem Göttlichen zu sehen. Also fromm ausgedrückt, beten. Mhm. Oder wo ich da gehört habe an diesem 7. Oktober, dieser grausame Angriff in Israel, wo ich habe da dreimal 3 Monate in Jerusalem gelebt, also 9 Monate. Oder? Sobald ich natürlich jemanden kenne, sobald ich einen Ort kenne, eben wie du beim Wald erzählt hast, wo das dann alles zerstört wird, oder? Dann schreie ich nur und sage einfach, Hilfe, was soll das, wie lange noch? Das darf doch nicht wahr sein, weil das eben, wenn Schreckliches passiert, will ich nicht zu schnell einfach dann schöne Worte finden. Und das habe ich auch bei diesen biblischen Gebeten, den Psalmen gelernt. Da wird er wirklich geschrien, oder? Und ich kann nicht mehr und ich bin am Abgrund. Wie soll das weitergehen? Und das ist auch, eben man sagt ja dieses alte Sprichwort, Not lehrt beten.
Ja.
Und das hat sehr viel Wahres. Aber ich möchte natürlich wirklich, dass wir auch in der Lust beten und lustvoll und in der Freude. Weil sonst machen wir wieder eine Trennung.
Ja, ja. Vielleicht abschließend, was verpasse ich denn, wenn ich nicht bete? Gibt es da was?
Bei so großen Fragen, das ist für mich Gebet, da komme ich ins Stammeln. Aber das will ich auch, oder?
Ja.
Ich wollte jetzt sagen, ja, vielleicht verpasst du nicht, weil es bei dir anders ist. Ich kann nur von mir sagen, ich brauche einen tieferen Grund, ich brauche ein größeres Ganzes für mein Leben. Ich mag Kunst, ich mag Philosophie, ich mag Romane, ich Kino, ich mag Pädagogik, alles. Aber wenn ich mein Leben nicht in Verbindung mit einem göttlichen Du, wie ich das jetzt sage, dann fehlt mir was. Mhm. Und das andere ist, ich habe das Gefühl, das Schöne und das Kostbare des Lebens, das kann ich noch mehr genießen durch das Gebet, weil für mich nicht selbstverständlich ist. Und das Schwere und das Himmelschreiende, das kann ich da versuchen abzugeben und zu hoffen, dass auch Wunder möglich sind.
Ja, das fand ich jetzt sehr verständlich. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, es ist wahrscheinlich schwierig zu erklären, was wäre, wenn es nicht da ist, aber es ist auf jeden Fall gut zu verstehen, was ist, wenn es da ist. Dann kann man mit Sachen vielleicht besser umgehen. Es gibt auch Menschen, die das Gebet geh- oder missbrauchen, um andere Menschen zu manipulieren. Das kennt man eventuell aus Sekten. Und wie das ist, wenn spirituelle Lehrer ihren Einfluss auf andere Menschen missbrauchen oder ausnutzen, darüber wollen wir zusammen in der nächsten Folge sprechen. Vielen Dank, Pierre, für deine Antworten. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.
Was im Leben wichtig ist. Ein Podcast über Spiritualität. Pierre Stutz im Gespräch mit Michelle Mink. Eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund in München.